Elisabetta und Uwe oder Reiseführer und Romane. Was etwas rätselhaft klingt, möchte ich gleich auch lösen. Fest steht zumindest schon mal eins. Es geht um neuen Lesestoff. Es geht um die Frage, was denn nun einen Reiseführer ausmacht oder andersherum, ob ein Roman ganz nebenbei auch Reiseführer oder gar Reiseverführer sein kann. Uwe ist mein Talkgast und Elisabetta seine Romanheldin. Deutsches Reiseradio und Podcast 198 mit Rüdiger Edelmann und mit Uwe Christ, Journalist, Reisejournalist und Autor. Lieber Uwe, Bücher schreiben, geschweige denn Romane, ist mir bisher nicht gegeben worden. Du hast es umgesetzt. Können Journalisten denn überhaupt Romane schreiben, wenn man ihnen Realitäten wegnimmt und sie zwingt, sich in Fiktion oder gar in Poesie zu stürzen?
Ich glaube schon, dass Journalisten, auch Reisejournalisten, Bücher schreiben können, auch Romane schreiben können, Theaterstücke. Das kommt darauf an, wie sie sich in der realen Welt und in der fiktiven Welt wohlfühlen. Denn die Projektion der realen Welt bei den Reisejournalisten ist ja schon eine irrige Situation. Hier ist die Suggestion der billigen Sehnsuchtserfüllung aufgrund einer klitzekleinen Zeit- und Raumparzelle geplant. Also der Urlaub ist eine Irrealität in sich selber, aber hübsch gemacht und sicher auch ehrlich gemeint, eben Momentaufnahme. Mehr will und kann dieser Journalismus zwischen den Befohlenen, wo er ja schwankt, zwischen Bedürfniserweckung und Bedürfnisbefriedigung gar nicht.
Ich unterstelle mal, das ist nicht dein erstes Buch.
Das ist richtig. Ich habe bereits geschrieben, aber noch keinen Roman. Ich habe bereits Reiseführer geschrieben, etwa den HB Bildatlas Griechenland oder einen Führer durch Bad Kreuznach. Oder war als Co-Autor in mehreren Heinebänden vertreten mit Beispielen aus meinem Reiseschaffen für die Zeit. Dann habe ich sogar Märchen geschrieben, zwar Märchen aus dem Steigerwald, übrigens als Tonversion auf Kassette gesprochen wurde sie, von Bill Quadfleck, dem berühmten Schauspieler. Und jüngst in der Pandemie habe ich noch ein Company-Buch über Thorsten Rossmann geschrieben, einen der großen Medienvertreter mit einem Dutzend Einzelinterviews, die ich mit seinem Weggefährten gemacht habe, etwa Michael Friedmann, Urs Rohner, Stefan Haust.
Nun also der erste Roman. Wie heißt er und worum geht's denn da? So mal ganz kurz.
Er heißt Elisabetta oder Das Sterben der Grille. Und es geht um heute, um eine junge Frau im Hinterland, im bergigen Hinterland von Kalabrien, im südlichsten, ärmsten Zipfel von Italien, wo sie als Frau sich nicht emanzipieren will, weil sie davon nie was gehört hat, aber zwangsläufig emanzipiert durch eine Reihe von tragischen und wahnsinnig spannenden Momenten innerhalb einer Männergemeinschaft, die seit Jahrhunderten auf dem Recht pocht, die Dinge zu bestimmen und nicht die Frau.
Dieser Roman spielt ja nur an einem deiner, ich sag das jetzt mal so, Seelenorte. Von daher unterstelle ich, dass du zumindest bei der örtlichen Ansiedlung kein Problem hattest mit Ortskenntnis und Details und all das, was so dazu gehört.
Nein, ich sag mal, statt Fiktion ist bei mir die Anonymisierung der konkreten Person. Aber Orte und Handlungen sind tatsächlich so, wie sie sind. Denn ich habe 3 Jahre lang in Italien gelebt. Ich habe schon sehr früh Italien kennengelernt und auch das, was man so das Italienische nennt. Ich habe in Italien studiert in den 60er Jahren, bin promoviert worden 1966 über ein italienisches Thema auch aus der Kunsthistorie. Und habe bestimmt 20 Filme in Italien gemacht, von rauf bis runter, Aostatal bis runter in den Stiefel.
Die Örtlichkeit ist ja dann gewissermaßen der journalistische Teil, denn das sollte natürlich schon irgendwo stimmen. Wie aber ist das jetzt nun mit der Fiktion, der Geschichte, den Figuren, den zu jedem Roman gehörenden Schicksalsschläge, Glücksmomente, dem roten Faden, der daraus entwickelt werden muss?
Also einmal muss ich sagen, die Figuren sind natürlich nicht erfunden in dem Sinne, sondern nur die Namen sind neu. Es sind reale Personen, die ich kennengelernt habe, die ich gut kenne. Und so ist es nicht die Fiktion einer Situation da, sondern eine tatsächliche Geschehnisanreihung. Die Landschaft als solche stimmt, die ist absolut authentisch dargestellt. Die Personen haben ihren Decknamen bekommen, wenn man so will, sind anonymisiert worden.
Der Ort aber schlägt sich ja nun schon auch ein bisschen auf die Lebensumstände der Figuren nieder. Du hast das ja eben schon ganz gut beschrieben mit Inhalieren von italienischem Lebensgefühl. Kann man so einen Roman auch als Reiseführer oder als Menschenführer bezeichnen?
Ich denke schon, durchaus einen Reiseführer nennen oder einen Wegweiser oder besser Hinweiser auf das Dahinter und dazwischen, auf das, was bleibt nach einem Urlaub, auf innere Ansichten der Menschen und vor allem weniger über die Beschaffenheit der Strände und die Eintrittspreise von Pizza und Museen. So ein Roman nimmt sein Lesepublikum ja noch weiter mit. als bloß bis ins Theaterfoyer, führt an andere Orte, die näher dran sind als jeder Reiseprospekt oder Reiseführer.
Als Romanautor muss man sich natürlich auch den Menschen nähern. Deine Hauptfigur ist eine Frau. Ein Mann schreibt einen Frauenroman. Geht
ja,
das?
Die alte Stanze. Frauen für Kitsch, Männer fürs Hirn oder um gleich die Diskriminierung von Autorinnen bloßzustellen, können auch Frauen Männerschicksale schreiben, müsste man ja auch fragen können. Also im Ernst, Tatsache ist ja, dass bisher rund 80% der Frauenromane oder Frauenfiguren in Romanen von Männern geschrieben worden sind. Also, da kannst du den Toni aus Buddenbrooks und Thomas Mann nehmen oder seiner Lotte vorbei, aber der ganze Flaubert, Madame Bovary, Emile Zolas, Nana, ein wunderschönes kleines Produkt zu aufnehmen. Aber das müssen nicht immer die besten Beweise für männliches Einfühlungsvermögen, was nachdem du ja gefragt hast, von gestern sein. Heute beschreiben viel, viel mehr Frauen über Frauen. Nicht nur eben Anna Isnin oder El Encanto von Susanne Lopez. Die Ute Karin Segerke, die hat also 21 beste Beispiele von starken Frauen über 60 geschrieben und so weiter und so weiter. Und ich will es auch nicht machen, wie etwa der Berliner Autor Christian Rabe, der sich Christine Corbeau nennt, der einfach sagt, ich kann als Pseudonym Frau sozusagen unter dieser Decke nicht mehr mit einer Frau identifizieren. Und das glaube ich gar nicht, dass ich das könnte so. Ich bleibe ja immer unter der Federdecke der Lüge. Nee, also ich denke schon, dass ich auch so schreiben kann. Ich habe ja Gespür für weibliche Aspekte. Hätte ich die nicht, wäre ich auch nicht paarfähig. Und es geht auch nicht um die 100%. Ich bin ja nicht in einem psychologischen Wettbewerb. Ich bin auch kein Psychologe. Es ist ein Hin und Her von einer früheren, sicherlich sehr falschen Spur, sich zu verabschieden, lernen bis ins Alter und wichtig, Plattitüden vermeiden, Hülsen vermeiden, Verlogene, Wortmüll vermeiden. Aber hinhören, zuhören, zusehen, Empathie zeigen, statt scheinbar großzügige Toleranz, die Liebe von alleine lassen. Ich denke, damit komme ich auch als Mann klar und kann mit Frauen umgehen. Auf alle Distanzen kann ich nicht verzichten. Ich werde keine Frau deswegen sein. Aber ich werde der Mann und möchte der Mann sein, der auch nicht nur einen Roman schreibt, dass er sich bemüht zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch ein wenig gelungen, weil ich hingehört habe, weil ich hingesehen habe. Weil manche Dinge einfach gar nicht anders gingen, als dass man sich, ohne sich abzuwenden, sie mitbekommt. Und das ist ein Lehrstück, das manchmal sehr weh tut.
Wenig hast du ja schon über die Handlung erzählt. Ist die Geschichte der Hauptfigur Elisabetta eine Ausnahme oder vielleicht ja auch eine ganz typisch kalabrische Geschichte?
Ich glaube schon, dass es recht typisch kalabrisch ist. Damit ist es natürlich insgesamt gesehen eine Ausnahme, aber eben nicht für Kalabrien. Die Elisabetta steht für viele Frauen in Kalabrien, die mir auch, weil ich das ja in meinem Buch erzählt habe, auch lesen ließ, sagte, ja, das ist leider immer noch der Fall. Wir haben Mittelalter, was das betrifft, im 21. Jahrhundert.
Beschäftigen wir uns doch mal so ein bisschen mit dem Schaffensprozess, weil das gehört ja beim Autor in irgendeiner Form immer dazu. Ich fange mal an mit den üblichen positiven Vorurteilen, dass man einen solchen Roman nur vor Ort schreiben kann, um die Umgebung zu sehen, zu fühlen, zu riechen oder auch zu schmecken. Das war ja nur in den letzten beiden Jahren unmöglich. Reichen Erinnerungen von vor 3, 5 oder 15 Jahren aus, um die Story zu entwickeln?
Ja, also erstmal gebe ich dir völlig recht, dass man Romane dieser Art vor Ort schreiben muss. Das Schönste ist sogar, wenn man sie auch noch vor Ort lesen kann. Ich habe ein wunderbares Buch lesen können, nur dort verstanden, auf Sardinien, das war von Gabino Leda, dessen Lebenswerk ist, von Analphabeten zum Linguistikprofessor zu werden. Das habe ich auf Sardinien gelesen, wo es spielt. Ich habe Dos Passos gelesen, in Brooklyn, da, wo es passiert. Und da waren die Autoren sicherlich auch authentisch vorhanden. Ich hätte es nicht gewagt, dieses Buch zu schreiben, wenn ich nicht so in Italien gewesen wäre oder nur im Norden oder so vom Süden mich hätte anlesen müssen. Jetzt in der Pandemie konnte ich ja sehr stark aus meinem eigenen Kopfarchiv arbeiten und aus dem Handarchiv, das ich habe, wahnsinnig viel abgerufen und aufgeschrieben. Ich habe das Glück ins Gut Gedächtnisses, das Wissen, ich kann träumen und träume nicht nur die Bilder, ich sehe sie immer noch vor mir. Und dazu kommt, dass ich mein Buch schon längst vor Corona konzipiert hatte und angefangen hatte zu schreiben. Also musste ich nur noch die fehlenden Dinge abrufen, riechen, schmecken, fühlen. Das hat mir Corona eben nicht nehmen können.
Nun gehen wir nochmal den Unterschied an zwischen vielleicht dem journalistischen Schreiben und dem Romaneschreiben. Bleibt trotzdem ganz praktisch. Wie hast du deinen Arbeitstag strukturiert? Was war da das Schwerste ohne die Erfahrung, die Routine eines jahrzehntelangen Berufs? Ist Reiseführer dann doch einfacher?
Das mag ich nicht so beurteilen, das ist einfacher. Also ich denke, das ist eine sehr schwere, sehr langwierige, sehr detaillierte Arbeit, die auf der einen Seite erstmal sehr viel Recherche verlangt. Das tut mein Roman allerdings auch. Aber was ich habe, ist Disziplin. Ich glaube, das hat mich in meinen Berufsjahren auch weitergebracht. Und auch beim Romanschreiben. Aber das, was ich jetzt gemacht habe, war noch anders. Ich habe noch nie täglich 6 Stunden am Schreibtisch gesessen und gearbeitet daran, dem Buch. Ich habe es aufgeteilt. Ein Arbeitstag war immer Recherche. Zu den Recherchen, die ich schon aktenordnerweise habe, musste ich mindestens noch mal jeden Tag einmal nachrecherchieren, weil mir neue Metaphern eingefallen waren. Die müssen stimmen. Metaphern müssen stimmen. Zweiter Tag war das Schreiben, das war der schönste Augenblick, der aufregendste. Und der dritte Teil war dann, das, was ich geschrieben habe, zu korrigieren und in Frage zu stellen. Jeden Tag hat meine Brigitte meine Texte angehört. Jeden Tag hat sie absatzweise gegengelesen oder gegengelesen bekommen. Und das, was sie dazu gesagt hat, wurde dann diskutiert und zu den Verständnisebenen aufgebaut. Dann habe ich mich begleiten lassen von einem Lektor, der regelmäßig dann meine Kapitelweise bekommen hat und natürlich auch über die gesamte Struktur schon Bescheid wusste. Man muss ja eine detaillierte Struktur schreiben, an der ich mich dann auch gehalten habe. Und das Wichtigste war dann an solchen Tagen, an jedem dieser Arbeitstage, der Feierabend musste sein, abschalten, alles wegstellen, Weinchen aufmachen, zu den Freunden gehen, was weiß ich, weg, ich komme davon. Genau so habe ich es gemacht und so werde ich es auch weitermachen.
Das spricht dafür, dass man Bücher eigentlich nicht alleine schreiben sollte, obwohl man eine gewisse Eigenständigkeit, Individualität und vielleicht auch Einsamkeit beim Schreiben selber durchaus braucht.
Ich will ja nicht sagen, dass man die Einsamkeit braucht. Das ist was Fürchterliches, die Einsamkeit. Ich glaube, die macht nicht fähig, kreativ zu sein. Alleinsein bei der Arbeit ist was anderes, als meinst du wahrscheinlich eher. Alleinsein, das hilft sehr, man kann sich konzentrieren, aber das braucht sie auch nicht immer. Brigitte konnte zum Beispiel im Nebenzimmer, dessen Flügeltür weit geöffnet ist, im Fernsehen oder Musik hören oder telefonieren. Ich konnte dabei schreiben. Das habe ich in Jahrzehnten in einem Großraumbüro gelernt. Das hat mich nicht gestört. Wenn ich aber merkte, ich komme ins Trubel, ich komme wirklich, dann habe ich die Tür zugemacht. Ich weiß ja nicht, wie man Romane sonst schreibt. Ich bin ja noch nie eingeschrieben. Und deswegen ist das Ganze auch was für mich ein Abenteuer, wo ich hoffentlich und offensichtlich einiges richtig gemacht habe. An der Struktur wurde gearbeitet. Aber ich bin ganz stolz darauf. Der Plot wurde überhaupt nicht, noch nicht mal in Nuancen geändert. Die Story stammt und stimmt. Und die Szenen, die ich eingebaut habe, stimmen auch. Und es wurden ganz selten mal größere als 3 Zeilen Korrekturen eingeführt. Es war manchmal, dass ich so meine Lieblingsworte habe, die haben sich dann wiederholt bis ins Unendliche. Ich sage mal so Worte wie außer oder plötzlich oder jetzt oder oft oder nur. Das sind diese Worte, die man sehr schnell aus der Sprechsprache übernimmt in die Schreibsprache. Das habe ich dann ganz später gelernt durch die Verlagskorrekturen und auch durch den Lektor. Der Verlag hat das Manuskript ja auch nochmal ganz genau korrigiert. Es ist eine Riesenmenge von Kleinigkeiten, die machen den Wert aus.
Ich schlage jetzt nochmal die Brücke zum Bild, das dir ja auch sehr vertraut ist durch die Fernseharbeit. Und ich gehe mal gleich ins ganz große Kino. In Hollywood-Produktionen gibt es gegen Ende meist einen sogenannten Cliffhanger, also eine Situation, die die Möglichkeit eröffnet, eine Fortsetzung zu drehen für den Fall, dass das Werk ein Erfolg ist. Geht das bei Büchern auch und findet sich sowas am Ende von Elisabetta oder Das Sterben der Grille auch?
Also ich habe auch einen Cliffhanger drin, und zwar im allerletzten Satz, und zwar im vorletzten Wort.
Die Grille lebt also weiter. Sag schon, bleibt es bei diesem einen Buch?
Ja, die Grille lebt weiter, und es bleibt nicht bei dem einen Buch. Es wird noch zwei weitere geben. Und dann werden wir mal sehen, was mit der Grille ist. Die Grille ist ja auch gleichzeitig der Kosename Elisabetta, in von ihrem Vater, der alles andere als ein kosender Mensch war, ein in sich verschlossener, liebesunfähiger Mensch. Der ausgerechnet hat sich irgendwann mal das Grillchen genannt.
Ich kenne nur ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die zur Pensionierung verkündeten, sie schrieben jetzt einen Roman. Meist wurde nichts draus und das Schreiben allein macht ja dann auch noch kein Buch. Wie schwer war es denn, einen Verlag zu finden?
Auch schwer war es. Das ist wirklich sauschwer. Das ist Kernarbeit und das ist meistens auch Sisyphusarbeit. Mein Lektor hat gesagt, also, das ist für mich Literatur, aber dafür haben wir noch keinen Verlag. Und in der Zeit der Pandemie gibt ein Verlag normalerweise einem Nobody, einem Debütanten, der ich ja trotz meines Alters bin, keine Chance. Denn der muss sein Buch verkaufen. Der hat nichts davon, wenn er es neu druckt. Der muss verkauft werden. Und kein Buchhändler. Und dann schließt sich der Kreis wieder, nimmt ein Buch ins Schaufenster, dessen Autor nicht bekannt ist. Und trotzdem habe ich den 6er M Literaturlotto gewonnen. Denn ich habe zwei Versuche gemacht. Und da kam ich vielleicht die Antwort. Tut uns leid, in dieser Zeit können wir leider nichts machen. Und beim dritten Versuch habe ich nicht geglaubt, dass es irgendwie so gut ist. Der Verleger, der hat als erster wohl mehr als 30 Seiten gelesen, nämlich das ganze Buch. Dann hat mich angerufen, das war Axel Wiermann in Frankfurt, hat mich sofort nach Frankfurt geholt. Und an dem Besuch haben wir dann sofort festgestellt, dass wir uns gut verstehen, was die Geschichte und den Plot betrifft und dass ich richtig lag mit dem Cliffhanger, dass es noch weitergehen soll, sodass wir eine Trilogie machen über ein Frauenschicksal und ein Familienschicksal schriftlich. Das ist es so, und wir haben auch noch gleich einen Vertrag dazu bekommen. Er hat es gemacht und hat dann noch gefragt, was hast du denn sonst noch so in petto? Und ich habe noch zwei weitere Themen in petto. Das ist wiederum ein Buch, das in Italien spielt. Diesmal nicht in Kalabrien, sondern in der Gegend, wo ich mich auch sehr gut auskenne, nämlich rund um Sorrent, auf der Höhe von Neapel. Und ich schaue dort, wo ich eine Terrasse mit Bett habe, runter auf den Golf von Neapel. Da fallen mir viele Geschichten ein. Das sind heitere Geschichten. Das sind Typen und Typisches. Das ist was Lustiges. Das sind Sorrentiner Sommerspitzen. Ganz vielen Fußnoten am Ende des Buches. Das ist alles das, was so, ich sag mal, ein Saputello von sich gibt. Ein Klugscheißer sozusagen. Ja. Alles Wissen, das man nicht braucht. Aber es ist nett, wenn man es weiß. Und dann ist noch ein weiteres Buch in petto. Da will ich jetzt aber noch nicht viel reden. Das spielt nicht in Italien. Das ist ein Buch über ein Naturphänomen, das zum Wahnsinn wird und zur Gefahr wird und zur Bedrohung wird. Und nein, es ist nicht Nachfolge von Herrn Schitzin. Das ist anders. Ganz anders. Muss dazu sagen. Also das sind so meine Dinge, die ich dann durch den Besuch, das Riesenglück in Frankfurt hatte, dass der mich gelesen hat. Wahnsinn.
Ja, manchmal gehört Glück einfach dazu und sowohl Verleger als auch du selber, wenn du ehrlich bist, ihr schaut jetzt demnächst auf die Bestsellerlisten. Meistens ist das nicht sehr realistisch, das zu tun. Dazu gehört wahrscheinlich auch Glück, vielleicht das Treffen des Zeitgeistes und eine Vorstellung bei Dennis Scheck im Fernsehen. Anders gefragt, lohnt sich Bücher schreiben?
Wenn man viele Bücher schreibt, wird es sich ja nicht lohnen, wenn man halt viel verkauft hat und dann gut beteiligt ist dran. Ich wollte ein Buch geschrieben haben. Ich wollte mich mal aus meiner Bilderwelt, die ja vom Fernsehen bestimmt war, die sowas von flüchtig ist und gestoppelt und manipuliert ist und manipulativ ist, mal in ein etwas ganz anderes Abenteuer begeben. Ich wollte wieder Bilder herstellen, aber geschriebene. Das habe ich gemacht, das ist gut und wenn ich was dran verdiene, prima, freue ich mich. Ich habe aber auch nichts hinein investiert, außer dem Lektor, den habe ich bezahlt. Aber wie gesagt, das Ziel war einfach nicht gut. Das war der Weg. Das klingt so pathetisch. Der Weg ist das Ziel, aber manchmal ist es ein wunderbarer Weg.
Elisabetta oder das Sterben der Grille, ein Roman von Uwe Christ, Preis 22 Euro. Einblicke in das Leben einer italienischen Romanheldin und ihres deutschen Schöpfers, der sehr viel Italia in seinem Herzen trägt. Danke für das Gespräch, lieber Uwe.
Danke.
Und danke fürs Zuhören. Ich bitte freundlich um ein Abonnement des Reiseradio-Podcasts, wahlweise bei Apple und Google Podcasts, Spotify und auch an anderen Adressen, sowie der Reiseradio-Homepage, wo sich auch der Podcast als RSS-Feed abonnieren lässt. Wichtig dabei, kostet nichts, bringt viel und tschüss für heute.